Es ist ungefähr 3 Wochen her, da haben wir uns die Auferstehungsfreude Jesu Christi zugesprochen. Und in den ersten Wochen, als das passiert ist, als Jesus auferstanden ist, hat er danach noch mit seinen Jüngern zusammengesessen und Gemeinschaft gehabt. Mich fasziniert daran, dass in der Bibel davon berichtet wird, dass er das auf normale Art und Weise gemacht hat. Und Jesus wird beschrieben als ein Mensch mit Narben und als einer, der isst und der trinkt und der mit ihnen Gemeinschaft hat, der mit ihnen redet, ganz normal. Und obwohl er ganz normal nach der Auferstehung da war, war doch nichts mehr gleich. Es hat sich doch alles vollkommen verändert. Und Jesus hat durch seine Auferstehung die Welt verändert. Und mich fasziniert das, den Text, den wir gerade gelesen haben oder gehört haben in der Lesung, wo Jesus vorliest, eine Stelle eines Propheten aus dem Alten Testament und sagt, das hat sich heute vor euren Augen erfüllt. Und ich finde es total genial, dass der Jesaja eines der Bücher ist, wo wir ganz viel an Prophezeiungen sehen, die sich alle in Jesus erfüllt haben. Und ich finde das so spannend daran, dass das bei Jesus nicht stehen bleibt, dass wir weitergehen mit diesen Prophetenworten, dass durch Jesus es freigesetzt worden ist, dass wir es weitergeben können und weiter voranbringen können. Nun, bevor ich euch den Text vorlese, den Jesus damals in der Schriftrolle vorgelesen hat, aus Jesaja 61, lasst mich euch ein paar Informationen zum Jesaja mitgeben. Also über Jesaja wird berichtet, dass er so rund 50 Jahre gedient haben soll. Und er hat unter 5 verschiedenen Königen gedient und zur Zeit Josias, der quasi, wo er angefangen hat, seinen Dienst zu tun, war er gar nicht als Prophet aktiv. Er war gar nicht in den Dienst des Propheten gerufen, sondern ein Schreiber am Königspalast in Jerusalem. Das heißt, er hatte eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Und die Aufgabe des Schreibers am Königshof, das war ein hochgeachteter Posten. Und dann wird er von Gott auf spektakuläre Art und Weise zum Dienst berufen. Ihr könnt das zum Anfang des Jesaja-Buchs nachlesen. Weil Gott mit diesem Jesaja andere Pläne hat. Und dann dient er eine ganze lange Zeit lang. Circa 50 Jahre haben diese Berufungsgeschichte, die er am Anfang seines Buches beschreibt, ihn dazu geführt, den Dienst für Gott weiterzutun. Die Prophetenworte der Warnung, des Fluches, aber auch des Segens auszusprechen. Und das Geniale daran ist, wenn man das ein bisschen verfolgt bei Jesaja, dann hat er seinen prophetischen Dienst getan, ohne jemals Aussicht auf Besserung zu haben. Er hat auch nie eine großartige Reaktion der Umkehr miterleben dürfen. Aber er ist treu geblieben. Er ist seiner Berufung, die er am Anfang bekommen hat, treu geblieben. Und wir heutzutage dürfen wissen, dass es nicht umsonst war und dass Gott durch Jesaja hindurch uns seinen Sohn Jesus angepriesen hat und nahegebracht hat. Und wir deswegen jetzt auf das Buch Jesaja und ganz speziell heute auf das 61. Kapitel besonders gucken können. Nicht nur als ein Text, der den Israeliten damals gezeigt worden ist oder gepredigt worden ist, nicht nur als ein Text, der sich in Jesus Christus erfüllt hat, weil Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen lebendig geworden, sondern weil wir auch in dem leben, dass sich dieses Wort immer noch weiter erfüllt. Ich lese aus Kapitel 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen der Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Fremde werden euch dienen. Sie werden eure Herden versorgen, eure Felder pflügen und eure Weingärten bestellen. Ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Statt doppeltem Scham und Schande zu tragen zu müssen, werdet ihr über euren Teil jubeln, den der doppelte Anteil eures Landes werdet ihr erben und euch wird ewige Freude zuteilen. Denn ich, der Herr, liebe die Gerechtigkeit. Ich hasse den auf krummen Wegen erschlichenen Raub. Ich belohne mein Volk in Treue und werde einen ewigen Bund mit ihm schließen. Ihre Nachkommen sollen unter den Nationen berühmt sein und ihre Kinder unter den Völkern. Jeder, der sie sieht, soll anerkennen müssen, dass sie ein vom Herrn gesegnetes Volk sind. Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Gott, der Herr, wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm offenbaren, wie die Erde Gewächse hervorbringt und einen Garten seine Pflanzen wachsen lässt. Was für ein Kapitel, was für eine Zusage. Und wenn wir uns die Kapitel vorher und nachher angucken, dann ist es gerade zum Ende des Jesaja-Buches so, dass da herrliche Voraussagen für die Zukunft kommen. Für eine Zukunft, die Gott Jesaja zeigt, die sich aber nicht in der Zeit Jesajas erfüllen wird. Und Jesaja gibt diese Worte auch weiter. Und er schreibt darüber. Und so erkennen wir, dass Gott in diesem Kapitel durch Jesaja schon mindestens zwei Dimensionen angesprochen hat. Einmal die Zeit und die Dimension, wo er gerade drin lebt, dass er dem Volk Israel Mut und Zuversicht zusprechen kann und dass er ihnen sagen kann, was einmal wieder mit ihnen passieren wird. Und auf der anderen Seite wissen wir seit der Auferstehung Jesu und seit dem Leben und seit den Evangelien, dass sich das erfüllt hat. Dass diese Zukunftsvision, die Jesaja ausgesprochen hat, jetzt erfüllt worden ist. Wir haben aber auch die Dimension, dass es nicht dabei stehen bleibt. Denn wenn wir in den ersten Versen schon lesen, wie es eingeleitet wird, das Ganze, dann können wir ein Gespür dafür entwickeln, dass es nicht dabei stehen bleibt. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Diese Aussage trifft definitiv auf Jesaja zu. Jesaja war vom Geist Gottes erfüllt und er konnte das Wort weitergeben. Er konnte die Vision aussprechen, die er gesehen hat. Der Geist Gottes hat ihn geleitet, diese Worte zu sagen. Nicht nur hier, sondern im ganzen Kapitel. Und durch die Lesung und die Evangelien wissen wir, dass Jesus selbst sagt, diese Worte sind erfüllt worden. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und das stimmt, wenn wir den Vers weiterlesen. Jesus ist gekommen, die Gefangenen zu befreien und diejenigen aus ihrer Sklaverei zu befreien. Nicht nur aus irgendeiner Gefangenschaft im Gefängnis selbst, sondern aus der seelischen und psychischen Gefangenschaft. Und er hat den Weg zum Vater wieder freigemacht. Sein Auftrag war nicht nur allein, die Macht der Sünde und des Todes zu besiegen, sondern in Freiheit zu führen und die gute Nachricht, das Evangelium wieder zu sagen, den Menschen nahe zu bringen, all das, was über ihn berichtet worden ist, zu erfüllen, die Heilung, die Befreiung und alles Weitere. Und auch in unserer Zeit erfüllt sich dieses Wort. Es bleibt nicht bei Jesus stehen, weil Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er hat seinen Jüngern, also seinen Nachfolgern, den Geist des Herrn versprochen. Und an Pfingsten feiern wir das. Und wir haben den Geist empfangen. Also ruht der Geist auch auf uns. Und wir sind berufen, das, was in diesem Kapitel steht, auch zu erfüllen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und als Nachfolger Jesu sind wir ein Stück weit meines Erachtens auch darauf verpflichtet, diese Vision und diese Zukunftsschau zu erfüllen, das Prophetenwort auch heute noch zu erfüllen. Der zweite Vers verstärkt nochmal diese Vielfalt der Dimensionen. Denn zu den Zeiten damals und heute gesellt sich, also zu den Zeiten damals und zu der Zeit Jesu, natürlich auch unsere heutige Zeit. Und wenn wir davon lesen, dass ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird, dann können wir auf der einen Seite ja meinen, okay, das ist dann ein konkretes Jahr und eine Zeitspanne von vielleicht 365 Tagen. Aber wir wissen aus der Bibel heraus, aus den Worten, die Gott selber sagt, dass für ihn ein Jahr also 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre, dass diese Dimensionsangabe, die hier genannt wird, eine Zeitspanne ist. Und darauf vertraue ich, weil ich daran glaube, dass wir jetzt noch in der Gnadenzeit leben. Und doch spricht es auch von dem Ende dieser Zeit, vom Tag der Rache. An anderer Stelle wird im Alten Testament, ist es immer so ein Wechselspiel, da wird es mal den Tag der Rache oder der Tag der Freude, der Tag des Herrn genannt, weil an diesem Tag das Gericht Gottes herrscht. Und für die, die mit Jesus unterwegs sind und an Gott glauben und ein Leben mit ihm führen, ist der Tag der Rache kein Tag der Angst, sondern der Vollendung und Vollkommenheit, wo das Neue beginnt. Und für die, die kein Leben mit Jesus führen, die sich dessen entsagen und sagen, das brauchen wir nicht, das ist nur was für Kinder, also ein Glaube. Und wo ist er denn, wenn das und das Leid passiert? Für diejenigen ist es ein Tag der Rache und ein Tag des Unheils, weil sie gerichtet werden. Und das ist keine frohe Botschaft, aber das ist eine ehrliche Botschaft. Hier wird in einem Vers Trost zugesprochen und Klarheit. Und von diesem Tag und von dieser Zeitspanne lesen wir auch in der Offenbarung. An dem Tag, an dem einmal alles endet und in der Zeit danach, wo wir keine Schmerzen, keine Tränen mehr haben werden. Und wie genial ist das von Gott, dass er uns das und nicht nur uns heute, sondern den vielen Generationen vor uns schon gesagt hat. Dass er ehrlich zu uns ist und sagt, ich bin ein liebender, aber auch ein gerechter Gott. Ich sage euch, wo ihr jetzt drin lebt und was einmal kommen wird. Er ist nicht wie jemand, der uns gut zureden will und uns einflullen will und einfangen will und uns irgendwann dann vor eine vollendete Tatsache stellt. Wie und bitte fühlt sich derjenige, der das macht, nicht angegriffen, wie mancher Versicherungsvertreter oder Verkäufer an der Haustür, der uns das Goldene von der Welt verspricht und nachher haben wir einen Vertrag unterschrieben und sitzen auf ganz schön vielen Kosten. So ist Gott nicht, Gott ist ehrlich. Und Gott sendet und sandte Jesaja zu seinem Volk Israel. Er sendet Jesus zu Israel und in Israel hinein und dann aber auch zu den Völkern drumherum. Und er sendet uns durch den Heiligen Geist in jede Zeit hinein, in der wir leben und in der die Generationen vor uns lebten und nach uns leben werden, in alles hinein. Und mit diesen Bildern aus Vers 3 der unfassbaren Barmherzigkeit, Liebe und Zuneigung signalisiert Gott seine Botschaft des Friedens. Alle denen, denen es schlecht geht, die trauern, denen es nicht gut geht, sie sollen das Negative im Positiven umgewandelt kriegen. Hier wird mit Bildern gearbeitet, natürlich der Zeit Israels. Diesen Kopfschmuck, die Asche, all das sind Bilder, die die Israeliten verstanden haben, weil sie aus der Zeit von Mose und Josua herkommen und da die Gerichtsworte und die Gesetze bekommen haben. Und all das Negative soll umgewandelt werden in etwas Schönes, in etwas Positives. Und wenn ihr mal Freudenöle oder besondere Öle gerade in den 5 Büchern Mose mal im Internet sucht oder nachschaut, dann seht ihr, was es für eine besondere Bedeutung hat. Gott will zeigen, dass die negativen Sachen, die sie erleben gerade und die wir immer wieder erleben, umgewandelt werden durch ihn. In der Offenbarung wird ein ähnliches Bild wie in Vers 4 gebraucht, die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung der alten Ruinen. Und Gott wird sein Volk wiederherstellen. Er wird sie wieder sammeln. Aber nicht nur sie führt er zum Guten, sondern auch uns. All das, was über die Jahrhunderte zerstört wurde, wo wir uns entzweit haben, wo wir nicht mehr miteinander unterwegs sind und wo uns Menschen niedergemacht haben und Israel auch klein gehalten wird, all das wird zu neuem Glanz und neuem Licht kommen. Und Jesaja kündigt im nächsten Vers an, dass Israel viel Leid erfahren wird. Und er hat auch immer wieder gemacht, aber dass dieses Leid, was er in den Kapiteln auch vorher angekündigt hat, umgewandelt wird. Wieder diese Erneuerung, wieder aus doppelter Scham und Schande wieder zurück. Denn das finden wir auch immer wieder im Wort Gottes und bei uns hoffentlich auch, wenn wir Menschen vom Evangelium sagen, dass der Weg zur Buße, zur Umkehr, zu dem wieder Hinwendung zu Gott möglich ist, jederzeit. Und dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben, wo das möglich ist, dass ein Mensch durch uns oder durch sonst einen Zustand erkennen kann, dass es einen Gott gibt und dass er sich ihm zuwenden muss und dann auch abwenden muss von seinem alten Lebensstil. Nachdem Israel alles erleiden muss, was es durch die Ablehnung Gottes auch wirklich verdient hat, wird es umgekehrt und Gott wendet sich ihnen zu und führt sie wieder zu neuer Kraft. Und hier lesen wir, dass Israel das passieren wird, dass es durch Jesus passiert ist und dass wir aber auch daran beteiligt sind, das Reich Gottes so zu bauen mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und während des alten Bundes in Vers 6, wo Jesaja das reinspricht, gibt es die Situation, dass Israel Priester braucht, die Mittler zwischen Gott und ihnen sind. Und auch das hat sich gewandelt, als Jesus auf die Welt kam. Jesus hat den Weg frei gemacht. Und sie bekommen damals schon zugesprochen, das ist das Geniale, sie haben diese Worte im Jesaja-Buch ganz häufig, Jesaja 42 und 49, wo Jesus explizit auch nochmal angekündigt wird. Und dann in 61, wo auch über ihn gesprochen wird, wo sich was ändern wird, dass sie eben keinen Mittler mehr brauchen, sondern dass sie selber zu Priestern werden, dass sie selber zu Gott kommen können, dass es keiner rituellen Waschung und Handlung und Opferung mehr bedarf, sondern dass sie zu Priestern werden und sie, die Mittler werden können, durch Jesus und den Geist Gottes eingesetzt, zu den Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, denen sie Zuspruch zusprechen können und mit denen sie einfach dienen können. Jesus hat diese Position eingenommen, dass wir als gleichwertig zu Gott kommen können. Er ist der direkte Mittler und hat uns den Weg freigemacht und so können wir Mittler für die Menschen sein, die noch nichts vom Evangelium gehört haben oder sie sich dagegen scheuen und den Weg freimachen, sodass sie auch wieder zu Priestern werden. Und Paulus schreibt es in seinen Briefen, ihr seid ein königliches Geschlecht und Priester des Allerhöchsten. Wir kriegen das immer wieder zugesagt, dass sich das erfüllt, auch unter uns und gerade unter uns, die wir Nachfolger Jesu sind. In Vers 7 dürfen wir das Erbe des ewigen Lebens schon hier auf der Erde feiern. Wir dürfen uns freuen, dass wir Kinder Gottes sind und aus dieser Freude heraus sollen wir Menschen vor dem Untergang retten. Wir sollen ihnen diese gute Botschaft zusprechen, diese Freude so lebendig leben, dass wir ein sichtbares Zeichen sind. Und die ewige Freude, die wir ererben werden, mal im Himmel und in der Ewigkeit, die wird Stand haben für alle Zeit. Gott beschenkt uns mit der Liebe, die nur er geben kann, und wir bleiben in dem, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Gott liebt die Gerechtigkeit. Das ist uns allen bekannt. Doch für die Israeliten war das teilweise gar nichts Besonderes zu der Zeit. Sie haben sich als ein sehr gerechtes und gutes Volk gesehen. Sie haben versucht, sich die Gebote so auszulegen und so recht zurechtzulegen, dass es doch passt. Beispielsweise, wenn es um dieses siebte Jahr ging, wo alles ruhen soll und wo man den Besitz zurückgeben soll und wo man dieses einzelne wirkliche Gnadenjahr oder dieses Sabbatjahr wirklich praktisch werden lassen soll. Da haben sie solche Rechnungen und Verschiebungen gemacht, dass sie sich vor diesem Gesetz Gottes gedrückt haben und sich trotzdem als gerecht hingestellt haben. Doch in ihrer Mitte gab es eine große Ungerechtigkeit. Wenn wir nur an die Vätergeschichten denken, dann sehen wir das. Dann lesen wir das, dass immer wieder sich Sachen erschlichen werden, dass immer wieder auch die Unwahrheit gesagt wird und dass das Folgen hat. Daher ist es umso genialer, wenn Gott sagt, dass er denen, die gerecht und ehrlich sind und einen ehrlichen Lebenswandel haben, dass er denen Positives zusagt. Und auch das erfüllt sich durch Jesus. Und auch darin können wir heutzutage immer noch leben. Wir können und sollen gerecht leben. Wenn der Geist Gottes in uns ist, befähigt uns er dazu, dieses befreite Nachfolgerleben zu führen. Und dann die Kleider der Gerechtigkeit anzuziehen. Gerecht rumzulaufen. Und als Priester und Propheten in dieser Gerechtigkeit den Menschen vorzustehen, sodass es zur Ehre Gottes dient. Nach dem Auszug aus Ägypten und der Eroberung Kanaans und der Erbaufteilung des Landes war Israel riesengroß geworden und sie waren sehr gefürchtet. Wer einmal das Josua-Buch anfängt zu lesen, liest ganz häufig, dass die Könige der anderen Völker Angst hatten vor den großen Truppen und vor den starken Kriegsgeschichten, die rund um Israel durchs Land zogen. Die Israeliten waren gefürchtet. Aber nicht, weil sie so ein tolles Heer waren, sondern weil Gott mit ihnen war. Er hat ihnen Siege geschenkt, die teilweise aus rein rechnerischen Möglichkeiten total unmöglich waren. Doch diese Angst ist im Laufe der Jahrzehnte verschwunden. Israel ist in der Teilung und sie haben untereinander schon Unfrieden und es herrscht eben immer wieder diese Kriegssituation und gar rein spricht Gott durch Jesaja und sagt, dass sie einmal wieder zu diesem Ruhm kommen werden, zu dieser Anerkennung. Und dass das dann dazu führt, dass Gott gelobt wird. Und natürlich sehen wir, dass sich das heute leider noch nicht erfüllt hat in dem vollen Maße. Ja, Israel gibt es als einen Staat und als eine Nation, aber sie sind lange nicht zu dem Ruhm gelangt, wie es damals war. Doch auch das dürfen wir nicht nur einfach auf Israel schieben und sagen, sie, wenn sich das erfüllt, dann kriegt Gott wieder Ruhm, sondern wir als seine Kinder sollen ihm auch diesen Ruhm bringen, diese Ehre durch unseren Lebenswandel, durch unsere Gemeinschaft mit anderen und durch dem, dass wir ihm Lob und Ehre bringen. Dass wir in seiner Welt, in der wir leben, Herrlichkeit und Gerechtigkeit weitergeben, dass es durch uns erkennbar ist. Mein Leben soll zu seiner Ehre leuchten. Als Ebenbilder Gottes sind wir Menschen dazu, auf unseren heiligen und herrlichen Schöpfer hinzuweisen, dazu zu berufen. Das lässt uns dann fröhlich werden und wir können nicht mehr anders, als ihm die Ehre bringen. Jeder Israelit damals, jeder Jude zur Zeit Jesu und jeder Nachfolger Jesu heute hat die Zusage bekommen, dass wir von ihm neu in Gerechtigkeit eingekleidet werden, dass wir dieses Prophetenwort erfüllt sehen, damals und heute. Und es ist genial zu sehen, wie sich das erfüllt, wenn wir in seiner Gerechtigkeit unterwegs sind. Durch Gottes Sieg am Kreuz über den Tod sind wir befreit und können seine Kinder werden. Jesus legt uns diese neue Gerechtigkeit, die neue Kleidung an für ein gerechtes Leben, wenn wir Ja zu ihm sagen. Und damit sind wir Könige und Priester. Und auch Paulus schreibt davon, dass wir den neuen Leib anziehen sollen und das Alte ablegen sollen, als uns diese Buße, die wir häufig beschreiben als ein Hinwenden zu, gleichzeitig auch bedeuten soll, ein Abwenden von. Wenn Paulus davon schreibt, dass wir den alten Menschen ablegen sollen, dann heißt es auch ablegen und nicht den neuen Menschen einfach drüber ziehen, sodass sich Sachen knittern und es irgendwie komisch aussieht. Es bedeutet ein Abwenden von und ein Hinwenden zu. Und wie wunderschön ist das, wenn wir das auch in der Offenbarung und in der Offenbarung lesen, dass die Gemeinde Gottes die Braut Jesu Christi ist. Und dass Jesus selbst sich schmückt für diesen besonderen Tag, für diese Feierlichkeit und dass wir auch eine herrliche und wunderschöne Braut sein sollen und dass wir das Fest im Himmel feiern werden. Durch das ganze Kapitel hindurch spricht Jesaja auch von dieser Gerechtigkeit, die eintreten wird. Zum Ende des Kapitels wird eindeutig gesagt, dass Gottes Gerechtigkeit und sein Ruhm offenbar werden wird. Wir werden das erleben und wir erleben das. Wir haben das durch Jesus damals erlebt und können es nachlesen und erleben es immer wieder. Und wir sind als jede Generation, seitdem sich das erfüllt hat, beteiligt an dem Prozess, der stattfindet. Dieser Prozess des Wachstums, des Voranbringens. Nicht umsonst ist hier zum Ende nochmal das Bild einer Pflanze und Gewächse. Das sind Sachen, die nicht von jetzt auf gleich sprießen, die nicht von jetzt auf gleich da sind, sondern die einen Prozess durchgehen. Und wir als Nachfolger Jesu können diese Prozesse der Gerechtigkeitsentfaltung in der Welt und der Herrlichkeitsentfaltung und der Lob und Ehre Gottes prägen. Wir können mitarbeiten daran. Und wenn wir mitarbeiten, dann kann es auch dazu führen, dass wenn wir das mit einem Grummel machen oder nicht ehrlich meinen oder es einfach doch dann mal brach liegt, dann hindern wir den Prozess des Wachstums. Wir sind alle, auch wenn ich persönlich weiß, dass ich keinen grünen Daumen habe, an dem Wachstum Gottes beteiligt. An dem, dass er sich ausbreitet und dass andere an uns erkennen, wie herrlich Gott ist und durch uns anfangen, Gott zu loben, weil sie sehen, er hat was in uns bewirkt. Und das sind ja nicht wir, sondern der Geist Gottes füllt uns aus und er füllt uns so, dass wir zu seiner Ehre hin leben können. Ich aber soll abnehmen, er aber soll zunehmen. Das sind ja nicht einfach Bibelworte, die man immer schön rezitiert, sondern die einen Sinn haben, weil Paulus uns das weitergibt. Wenn wir darauf ausgelegt sind, uns selber hinten anzustellen und zu seiner Ehre zu leben. Und es ist schwierig, wenn wir daran denken, dass wir gerne Karriere machen wollen, dass wir unsere Finanzen vielleicht an erste Stelle stellen, unser Ansehen uns wichtig ist und wir nicht mit unserem Nachbarn oder mit unserem Familienmitglied reden können, weil wir eine gewisse Scham haben, die auch manchmal okay ist, aber vielleicht verstecken wir uns dahinter. Wir verstecken uns in der Arbeit, an unseren Häusern, unseren Autos, an den Jobs und an den Götzen, die wir uns selber machen und hindern daran, das Reich Gottes zu bauen. Matthäus, wo steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles hinzufallen. Wir haben einen Auftrag. Ich finde, Jesaja 61 ist ein wunderschönes Kapitel, weil es so vielfältig ist, weil es mir zeigt, dass Gottes Wort nicht damals irgendwann gesprochen wurde und dann war es abgehakt, sondern es hat sich in Jesus erfüllt. Und es ist dabei auch nicht wieder stehen geblieben, sondern es erfüllt sich heute noch. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben ein lebendiges Wort. Und es ist immer wieder wichtig, darin zu lesen und zu erkennen, dass wir nicht einmal was gelesen haben und so ist es und dass sich das irgendwann damals erfüllt hat, sondern dass wir immer noch in diesem Aufbruchs und in dieser Zeit leben, diesem Gnadenjahr des Herrn. Und ihr kennt vielleicht die Band Outbreak Band, die aus Bad Gandersheim, die haben ein Lied zu diesem oder auf Grundlage dieses Kapitels gemacht. Und ich bete und im Anschluss schauen wir uns dieses Lied an. Ihr könnt den Text mitlesen, es ist jetzt keine große Animation dabei, aber das zeigt uns oder führt uns an einen Aspekt dieses Kapitels, zu den Menschen hinzugehen, die Jesus brauchen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort immer lebendig ist, weil du lebendig bist. Und ich bitte dich darum, dass wir das neu verstehen, was es heißt, deine Kinder zu sein, Könige und Priester des Allmächtigen zu sein, den Menschen zeigen zu dürfen, bei jeglicher Möglichkeit und Gelegenheit, dass wir mit dir unterwegs sind, dass unsere ganze Art und Weise dir zur Ehre hinstrahlt und dich Lob und ehrt. Und dass auch, wenn wir mal fallen und es mal nicht so ist, uns nicht verstecken und schämen müssen, sondern dass wir sagen können, unser Papa richtet uns wieder auf. So segne du uns an diesem Tag und danke dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass wir solche genialen Zusagen in deinem Wort finden. In Jesu Namen. Amen.